Hinführung zur heutigen Predigt nehme ich euch mit in ein paar Themen, die leider die persönliche Realität von vielen Menschen ist. Und zwar möchte ich ein bisschen auf die Kriege und Naturkatastrophen eingehen, die es leider zuhauf auch dieses Jahr wieder gab. Am 6. Februar diesen Jahres gab es 2 Erdbeben im Südosten der Türkei und im Norden Syriens. Nach der Katastrophe wurden in beiden Ländern bis zum 22. April diesen Jahres insgesamt mehr als 59.000 Tote geborgen und mehr als 125.000 Verletzte registriert. Ihr kennt die Katastrophe bestimmt, sie war ziemlich präsent in den Medien. Nebendran seht ihr ein Bild von den Waldbränden in Kanada diesen Jahres. Das war nicht nur einer, das war eine ganze Serie von Waldbränden in nahezu allen Provinzen und Regionen Kanadas. Sie begannen im März diesen Jahres und breiteten sich ab Mai. Natürlich gefördert von den schlechten Bedingungen wie Hitze und Dürre mit einer großen Geschwindigkeit aus. Gemessen nach der Fläche ist diese Waldbrandsaison die schlimmste in Kanada seit Beginn der Aufzeichnungen. Und bis zum gestrigen Tag traten 6.660 Brände auf, die bis dahin eine Fläche von ca. der Hälfte Deutschlands niederbrannten. Und das ist fast 2,5 Mal so viel wie in der bisherigen Rekordsaison in Kanada. Also das muss man sich mal vorstellen. Ziemlich schlimm. Und das sind nur 2 Beispiele von ganz vielen Naturkatastrophen, die es dieses Jahr so gegeben hat. Insgesamt, wenn man mal auf die Statistik schaut, ich weiß nicht, ob ich hier lesen kann, aber in 2022 waren es 421 Naturkatastrophen weltweit. Und ich bin mal gespannt, was die Statistik nächstes Jahr für 2023 sagt. Wenn wir an Kriege denken, haben wir zuerst den Krieg zwischen Russland und Ukraine im Kopf oder jetzt auch zwischen Israel und dem Gazastreifen. Aber es gibt so viel mehr Kriege auf der Welt, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Der Bürgerkrieg in Myanmar ist die Folge von dem Militärputsch, der 2021 stattgefunden hat. Also schon 2 Jahre geht dieser Krieg. Und zwar kam eine gewählte demokratische Partei an die Macht und das Militär hat es nicht akzeptiert und hat diesen Putsch gemacht. Nach langanhaltenden Konflikten, die es da schon vorher gegeben hat. Und jetzt ist natürlich dieses Land in einem Kriegszustand und die einfache Bevölkerung muss darunter leiden. Viele wurden vertrieben aufgrund von den ganzen Repressalien, die sie erleiden mussten. Im März diesen Jahres schätzten die Vereinten Nationen, dass seit diesem Staatsstreich 17,6 Millionen Menschen in Myanmar humanitäre Hilfe benötigen, während 1,6 Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben wurden, sogenannte Binnenflüchtlinge. Das Militär kontrolliert das Internet, die Medien, verfolgt Journalisten, wenn sie über die tatsächliche Situation berichten möchten. Es ist wirklich schlimm. Und daher ist es auch schwer, ein Gesamtbild zu bekommen und eine Zahl, wie viele Opfer es insgesamt gegeben hat. Ja, und gerade dieses Militärregime verübt natürlich viele humanitäre Verbrechen an der Bevölkerung. Gewalt gegen Frauen, willkürliche Tötung von Zivilisten. Also, ja. Genau. Wenn man auf dem rechten Bild sieht, das ist der Bürgerkrieg im Sudan, der dieses Jahr im April angefangen hat. Dort finden aktuell Kämpfe statt, insbesondere in dessen Hauptstadt Khartoum. Und zwar kämpft da gegen der Militärboss mit seinen Anhängern, gegen den Stellvertreter mit seinen Anhängern und das einfache Volk muss wie immer darunter leiden. Man schätzt auf insgesamt 10.000 Tote, 12.000 Verletzte und über 4 Millionen Binnenflüchtlinge und über 1 Million Flüchtlinge, die das Land verlassen haben. Ich habe mal geguckt auf den Weltverfolgungsindex. Sudan ist auf Platz 10 und Myanmar auf Platz 14 weltweit. Also zusätzlich zu dem ganzen, ja, zu der ganzen schlechten Situation aufgrund des Krieges haben die Christen noch nach wie vor die Repressalien, die sie erleiden müssen, wie womöglich schlechtere Versorgung, nach wie vor Verfolgung, vor allem für Konvertiten durch ihre Familie oder durch ja, ihre Bekannten oder Nachbarn aus dem Ort, die jetzt natürlich alle mehr zusammengedrängt wohnen und da jetzt in der Kriegssituation überleben müssen. Wenn man mal schaut, laut Statista hat sich die Anzahl der Bürgerkriege und der Bürgerkriege mit Intervention durch externe Staaten als auch die zwischenstaatlichen Konflikte in den letzten Jahren erhöht. Und also bis 2022, die aktuellen Daten gibt es erst nächstes Jahr. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und aufgrund der vielen Naturkatastrophen, Kriegsschauplätze und so weiter, die es weltweit gibt, befanden sich letztes Jahr weltweit ca. 29 Millionen Menschen auf der Flucht. 2021, also ein Jahr zuvor, waren es noch ca. 21 Millionen. Natürlich bedingt jetzt auch durch den Ukraine-Krieg, aber es ist schon eine enorme Zahl. Und da gibt es so viele weitere Headlines, die man in den Medien sieht, auf die ich jetzt gar nicht eingehen würde, das würde ewig dauern. Aber ein Ende der Flüchtlingsbewegung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, Experten schätzen, dass der Klimawandel, bewaffnete Konflikte und soziale Ungerechtigkeit die Lage weiterhin verschärfen werden. Und wenn man das alles so hört und sieht, dann sprechen wir oftmals von apokalyptischen Zuständen oder dass dies Weltuntergangsszenarien seien. Allerdings ist hier Apokalypse das falsch gewählte Wort, denn der Rainer hat es ja in seinen Predigten schon öfters mal erwähnt. Ich frage jetzt mal euch, ob ihr es noch wisst, was bedeutet Apokalypsis, also dieses griechische Wort eigentlich? Wer traut sich? Es bedeutet Enthüllung. Verborgenes wird enthüllt, der Schleier wird gelüftet. Und gerade über die Endzeit wird es auch nachher der Rainer noch näher eingehen und dürfen schon sehr gespannt sein.
Ja, wenn man diese Einführung von Jona, diese Dinge, die wir da gesehen und gehört haben, so anschaut, dann kann man sich auch überlegen, warum lässt man das zu? Das wäre auch ein Thema. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema, das hatten wir ja schon öfters thematisiert. Warum gibt es so viel Böses in der Welt? Warum gibt es so viel Kriege? Der holländische General, der den Völkermord zwischen Hutsi und Tutsi in Ruanda zusehen musste, der da zusehen musste, weil er die UNO-Truppen befehligt hat, aber nicht eingreifen durfte, der hat in seiner Biografie geschrieben, für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass es den Bösen gibt. In Ruanda habe ich ihm die Hand geschüttelt. Es ist viel Böses in der Welt, weil der Böse in der Welt ist. Eine Erklärung zumindest, warum diese Dinge alle passieren. Heute starten die besonderen Abende, auch wenn kein Abend ist, sondern morgen, so wie es die Ilona gesagt hat. Heute und in zwei Wochen gibt es eine Predigt zu diesem Endzeitreden von Jesu, die wir ja gerade lesen. In der ökumenischen Bibellese sind die ja jetzt gerade dran, im Matthäusevangelium. Und das Thema heute Morgen, was kann ich wissen und was nicht? Was kann ich wissen und was nicht? Richtiger muss es natürlich heißen, was können wir wissen und was nicht? Warum? Weil bei diesem Thema rund um die Wiederkunft von Jesu wir tatsächlich auf das Wir der Gemeinde angewiesen sind. auf Erkenntnisse, die uns der Heilige Geist gemeinsam gibt und die wir auch gegenseitig ruhig kritisch unter die Lupe nehmen dürfen und müssen. Auch das, was ich heute Morgen sage, dürft ihr ruhig kritisch unter die Lupe nehmen. Vielleicht gab es in der Kirchengeschichte Verführungen und Verführte. Manchmal wurden auch ganz klar ganze Gemeinden verführt, ganze Kirchen verführt in Bezug auf dieses Thema, wann Jesus wiederkommt. Aber dieses Wir schützt zumindest ein bisschen vor Irrlehrern und Irrlehren, auf jeden Fall aber von gewissen Einseitigkeiten. Dieses Wir hilft aber auch als Schutz vor gesellschaftlicher Panikmache. Die Ilona hat ja gesagt, immer wieder liest man dann in Überschriften, wenn besonders schlimme Dinge passieren, das Wort Apokalyptik. Es sind apokalyptische Zustände in Kanada. Und oft wird es damit verbunden, das ist das Wort für Endzeitstimmung oder für ganz besonders schlimme Dinge. Aber das ist es eben gerade nicht, sondern Apokalyptik ist das griechische Wort für Enthüllung. Und vieles, was wir in unserer Welt erleben, hat Jesus vor 2000 Jahren schon vorhergesagt. Und Johannes hat es in seiner Offenbarung niedergeschrieben. Wir haben das letztes Jahr uns angeschaut. Und genau da kommt ja eben dieses Wort Apokalyptik vor, als Bezeichnung für die Offenbarung. Wenn wir diese Krisen angucken, dann fragen sich viele Menschen, was kommt denn noch alles auf uns zu? Was kommt noch alles auf uns zu? Klimawandel, Corona-Pandemie, Krieg in Europa, aktuell wieder der Krieg im Heiligen Land, weltweiter Israel-Hass, wie man es sich kaum vorstellen konnte, Antisemitismus in unserem Land, wie wir es uns auch nicht vorstellen konnten, und noch viel schlimmer in den anderen westeuropäischen Ländern. Und da gibt es natürlich jede Menge Endzeitliteratur auf diesem Hintergrund. Man kann im Internet sich da vergnügen oder auch entsetzt gucken, was es da alles an Endzeitvideos und Spekulationen gibt. Und darum ist diese Frage, was können wir wissen und was nicht, tatsächlich von großer Bedeutung. Und es ist eine spannende Frage. Die Bibel ist ja das einzige Buch der großen Weltreligionen, in dem konkrete Aussagen über die Zukunft gemacht werden. Überprüfbare Aussagen. Aussagen, die die Propheten des Alten Bundes vor 2.500, 3.000 Jahren gemacht haben oder Mose noch weiter zurück prophetische Aussagen gemacht haben. Aber auch prophetische Aussagen von Jesus selber, von Petrus, von Paulus, von Johannes. Und wenn wir heute den Anfang, das Ende des Kirchenjahres haben und nächsten Sonntag den Anfang des Kirchenjahres, dann dürfen wir uns ja auch immer wieder bewusst machen, dass eben Advent, die Adventszeit jetzt beginnt, das heißt übersetzt Ankunft, und das ist Rückblick und Ausblick. Rückblick auf das erste Kommen von Jesus in Schwachheit als Baby und Ausblick, sich bewusst machen, dass Jesus wiederkommt, dann kommt er nicht mehr als Baby, sondern er kommt als Feldherr. So können wir es in der Offenbarung lesen. Das zweite Kommen von Jesus kommt in Macht und in Stärke, und jedes Knie muss sich beugen, auch der Menschen, die Jesus nicht als Herrn bekennen aktuell, auch die müssen sich beugen, weil Jesus in Macht und Stärke wiederkommt. Und wenn wir über diese prophetischen Aussagen der Bibel nachdenken, heute und die nächsten Wochen, dann gibt es immer wieder zwei Gefahren. Die eine Gefahr sind konkrete Zukunftsspekulationen, konkrete Berechnungen. Erst vor einigen Jahren hat ein amerikanischer Pastor das Datum der Wiederkunft Jesu berechnet. Hat sich einmal verrechnet, dann hat er sich korrigiert, hat das nochmal berechnet, das war auch wieder nichts. Aber er hat damit hunderttausende Bücher verkauft. Und ich frage mich immer wieder, Leute, lest ihr nicht in der Bibel? Irgendwas ist in uns, was diese Spekulationen anzieht wie ein Magnet. Und lieber liest man so ein Buch als amerikanischer Christ, als dass man in der Bibel liest. Und immer wieder wurde diese Wiederkunft Jesu schon berechnet. Auch in unserer Spiritualität konnten Menschen nicht widerstehen, die Wiederkunft Jesu zu berechnen. Einer der größten pietistischen Väter Württembergs, Bengel, hat es auch getan. Er konnte auch nicht widerstehen. 1836 sollte nach seinen Berechnungen Jesus wiederkommen. Und wegen solchen Fehlspekulationen wollen sich manche dann gar nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen, wobei das ja auch nicht die richtige Schlussfolgerung sein kann, sondern wenn Menschen Dinge falsch machen, und es ist offensichtlich falsch, werden wir gleich sehen, die Wiederkunft Jesu zu berechnen, dann sollten wir uns doch bemühen, das richtig zu machen. Die zweite Gefahr, so eine gewisse Gleichgültigkeit nach dem Motto, naja, nichts Genaues weiß man nicht. Viele haben sich schon mit dem Thema beschäftigt und man kann alles irgendwie hindrehen, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo Jesus bald wiederkommt. Kann man immer so oder so deuten, Kriege gab es schon immer, Erdbeben gab es schon immer. Aber dieser Gleichgültigkeit oder vielleicht auch intellektuellen Überheblichkeit stehen ganz klare Warnungen im Neuen Testament gegenüber, die Jesus ausgesprochen hat, die Petrus, Paulus, Johannes ausgesprochen haben, die uns eindringlich auffordern, bereit zu sein für das zweite Kommen Jesu, weil das total überraschend sein wird. Von daher, glaube ich, brauchen wir eine gesunde, realistische Stetserwartung. Stetserwartung, dass Jesus kommt, statt Spekulation oder Gleichgültigkeit. Was können wir jetzt wissen über die Wiederkunft Jesu? Gehen wir mal dieses 24. Kapitel im Matthäus-Evangelium durch. Wir werden das dann an den nächsten Freitagen nochmal konkreter tun, aber heute mal so einen kleinen Schnelldurchgang durch das 24. Kapitel. Zunächst mal der Rahmen. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem und die Jünger sind total begeistert über dieses Tempelareal. Hier so ein Modellblick vom Ölberg aus, wie das damals wohl ausgesehen hat. Sie sind beeindruckt, wie mächtig dieses Bauwerk ist. Und wer schon mal an der Western Wall stand, an der sogenannten Klagemauer, wie wir sagen, der kann sich das einigermaßen vorstellen, weil die Klagemauer nur ein winziger Teil von diesem Riesenbauwerk ist. Vielleicht, wenn wir heute vom Petersdom stehen, vom World Trade Center oder von irgendwelchen Riesenhochhäusern in Asien oder in Arabien, dann haben wir vielleicht eine Ahnung dessen, was die Jünger damals gedacht haben. Aber sie hatten natürlich nur ein so ein Bauwerk vor Augen. Sie hatten nicht diesen weltweiten Blick, den wir haben. Und dann sagt Jesus ganz trocken, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Und diese Aussage von Jesus, die hat natürlich die Vorstellungskraft der Jünger komplett geschockt und gleichzeitig angeregt. Und als sie dann aus der Stadt rausgehen und am Ölberg mit Jesus zusammen sitzen, so den Blick haben auf dieses Tempelareal, da fragen sie ihn, sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Sie konnten das gar nicht auseinanderhalten, dass der Tempel, dass das Tempelareal zerstört werden würde in Jerusalem, ohne dass das Ende der Welt kommt. Das war für sie so klar, das gehört zusammen. Also war es aus der Sicht der Jünger eine zusammenhängende Frage. Tatsächlich waren es aber zwei Fragen. Und darum gibt Jesus auf diese, in Anführungszeichen, eine Frage eine doppelte Antwort. Er gibt eine Antwort auf die Zerstörung des Tempels und in Bezug auf das Ende der Welt. Und so haben wir schon mal die Antwort 1 zu dieser Frage, was können wir wissen? Jesus gibt eine doppelte Antwort auf das Wann. Er trennt zeitlich die Tempelzerstörung von seiner Wiederkunft. Und das ist schon mal nicht ganz unwichtig. Die zweite Antwort, wachsam sein. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Es geht an der Stelle nicht um irgendeine Verführung, sondern um falsche Christusse, und das ist entscheidend wichtig. Und da Dabei müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass Christus natürlich nicht der Nachname von Jesus ist, sondern ein Titel. Christus heißt auf Deutsch der Gesalbte Gottes, der Gesandte Gottes, der Retter, den Gott auf die Welt geschickt hat. Jesus rettet vor was? Vor ewiger Verlorenheit. Jeder, der sich ihm anvertraut, der steht mit einem Bein im ewigen Leben und kann dann hoffentlich das zweite Bein nachziehen. Ich habe euch da mal eine Übersicht, Jesus Christus, was das in den verschiedenen Sprachen oder Übertragungen in die jeweiligen Sprachen bedeutet. Ganz rechts, die wörtliche deutsche Übersetzung von Jesus heißt Gott rettet. Das ist ein ganz normaler Vorname damals gewesen. Auch heute gibt es in manche südliche Länder noch Eltern, die ihr Kind Jesus nennen. Und die wörtliche Übersetzung von Messias oder von Christus, der Gesalbte. Und Jesus Christus ist von daher logischerweise ein Bekenntnis. Ich glaube, dass Jesus der vom Gott des Alten Bundes gesandte, versprochene Gesalbte ist, der Retter der Welt. Aber logischerweise können diese Bezeichnung Christus auch andere Menschen für sich in Anspruch nehmen. Das haben Christen oder hat Jesus nicht exklusiv. Und immer wieder gibt es hinduistische Gurus, die mit diesem Christusverständnis, mit dieser Christusbehauptung, sie sind der von Gott gesandte Retter, auftreten. Auch Mohammed könnte diesen Titel für sich in Anspruch nehmen, der von Gott gesandte, gesalbte. Und wenn Menschen im sogenannten Dritten Reich, dem nach NS-Propaganda tausendjährigen Reich, Heil Hitler gerufen haben, dann deutet dieser Gruß schon ein bisschen was an, dass da auch jemand ein Christus, ein göttlicher Retter sein wollte. Und manche Christen haben das dann auch geglaubt, leider auch von unserer Spiritualität. Die haben in Adolf Hitler den von Gott gesandten Retter Deutschlands verstanden. Antwort Nummer 3, kriegerische Auseinandersetzungen. Haben wir vorhin gesehen, welche Kriege alles toben auf unserer Welt. Jesus sagt, keinen Grund zu erschrecken. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschrecket nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Vielleicht ist dieses Wort hören an dieser Stelle nochmal nachdenkenswert. Die Menschen damals, vor 2000 Jahren, die haben, wenn überhaupt, dann vielleicht Wochen, Monate später von irgendwelchen Kriegen im Römischen Reich gehört. Selbst vor 100 Jahren, vor 150 Jahren hat es noch Tage oder Wochen gedauert, bis Menschen von irgendeinem Krieg in Afrika was gehört haben. Heute dauert es einen halben Tag, je nachdem wie weit der Krieg weg ist, oder 5 Minuten. Und wir hören von so viel Kriegen und Kriegsgeschrei wie nie ein Volk oder Menschen in der Geschichte zuvor, weil wir so vernetzt sind weltweit und es macht natürlich was mit unserem Innersten. Es bringt Ängste hervor oder Abstumpfung, je nachdem. Die Antwort 4, Aufstände, Bürgerkriege, Hungersnöte, Erdbeben. Aber auch da sollen wir keine Panik haben. Jesus sagt, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wehen. Die Experten unter uns wissen, dass das Wort Wehen ein Schlüsselwort der biblischen Enthüllung ist. Ich habe ja jetzt noch keine Geburtswehen gehabt, wäre biologisch ein bisschen schwierig, aber ich habe mir sagen lassen, das Kennzeichen von Wehen ist, dass sie nicht immer da sind, aber dass sie immer wieder kommen, manchmal auch überraschend. Und je näher die Geburt dann ist, desto heftiger werden sie. Und die Wehen, von denen Jesus hier redet, sind die Geburtswehen der neuen Welt Gottes. Und je näher die neue Welt Gottes ist, umso heftiger werden die Erschütterungen auf der alten Welt. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn auch im nächsten Jahr es wieder Katastrophe geben wird, auch wieder neue Kriege geben wird. Das sind die Geburtswehen der neuen Welt Gottes. Das war jetzt ein Blick, den Jesus geworfen hat auf das, was auf der Welt geschieht. Und dann wendet er den Blick auf die Jesusgläubigen zu. Die Antwort Nummer 5. Da beschreibt er ein paar Dinge, was mit den Christen passiert. Sie werden euch verraten, verfolgen, töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, einander hassen. Viele falsche Propheten werden viele verführen. Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe Gottes, das griechische Wort für Liebe Gottes, die Agape-Liebe Gottes, wird in vielen erkalten. Wer aber standhaft bleibt bis ans Ende, der wird gerettet. Letztes Jahr, als wir uns mit der Offenbarung beschäftigt haben, habe ich gesagt, eines der Schlüsselwörter der Offenbarung ist das Wort überwinden. Wir sollen die schwierigen Dinge, die wir erleben oder die auf uns zukommen, überwinden. Wir sollen da nicht kapitulieren, sondern sie überwinden. Der Blick von Jesus geht also auch hier in seinen Endzeitreden gegenüber den Jüngern, geht in Richtung Jesusgläubige. Christen wurden und werden verfolgt, nicht weil sie an Gott glauben, sondern weil sie an Jesus glauben und das auch sagen. Wenn du in Indien, im hinduistischen Indien, sagst, ich glaube an Jesus, dann nicken Hindus bedächtig, ja, ich glaube an Krishna, ich glaube an Shiva, glaub du an Jesus. Alles okay. Wenn du sagst, Jesus ist aber der einzige Weg zu Gott und nicht Krishna und nicht Shiva, dann wird es ein bisschen schwieriger für dich. Dann droht Verfolgung und Druck. Vor 5 Wochen habt ihr ja für uns gebetet, für die Zypern-Freizeit. Und es war eine spannende Geschichte. Einer unserer Teilnehmer hat sich 10 Tage lang an mir abgearbeitet und hat nicht akzeptiert, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Wenn du sagst, nur über Jesus schließt dich die Tür zur Ewigkeit auf, dann drohen dir Konsequenzen. Ablehnung, Anfeindung und in manchen Ländern unserer Welt auch Verfolgung. Auch die anderen Dinge, die Jesus da aufzeigt, das ist nicht alles unser Erleben, nicht unbedingt unser Erleben, aber das Erleben von vielen unserer Glaubensgeschwistern in der ganzen Welt, vor allem in den letzten 100 Jahren. In den letzten 100 Jahren sind so viele Christen um ihres Glaubens willen umgebracht worden, wie in den kompletten 1900 Jahren zuvor nicht. Und auch hier geht es wieder zum Beispiel über falsche Propheten. Falsche Propheten, die viele verführen wollen. Und da gibt es christliche Propheten, die viele verführen. Aber wir sollten dann vielleicht auch noch ein bisschen weiterdenken. Es gibt auch gottlose heidnische Propheten. Engels und Marx waren sinnet heidnische Propheten, die Propheten einer Gleichheit aller Menschen, dass alle Menschen das Gleiche haben sollen, ein christliches Ideal, was sie dann mit Gewalt umsetzen wollen. Mao und Stalin, waren das nicht auch heidnische Propheten, die Millionen von Menschen in diese Gleichheit führen wollten, aber letztendlich Millionen von Menschen in den Tod gebracht haben. Tod statt dieses Ideal einer klassenlosen Gesellschaft. Adolf Hitler habe ich ja schon erwähnt. Es gibt christliche Propheten, falsche christliche Propheten, aber es gibt auch jede Menge falsche heidnische Propheten. Ungerechtigkeit, Kälte, die Agape-Liebe wird in vielen erkalten. Gleichgültigkeit, Egoismus, Individualismus, Hauptsache mir geht's gut. Ein Trend ganz klar in unseren westlichen Gesellschaften, der auch für uns Christen nicht Halt macht. auch wir tendieren dazu, mein Jesus und ich, Hauptsache mir geht's gut. Antwort Nummer 6. Weltweite Missions- und Evangelisationstätigkeit. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Es geht hier um Völker, nicht um Nationen. Das ist ein kleiner Unterschied. In einer Nation kann es verschiedene Völker geben. Wir haben ja in Deutschland auch verschiedene Völker, die aber zum Glück eine Sprache sprechen oder eine ähnliche Sprache, ne? Also Franken, Bayern, Schwaben, Sachsen und so weiter. Aber in anderen Ländern sprechen solche Völker innerhalb eines Landes unterschiedliche Sprachen und sie bekämpfen sich auch teilweise. Und seit 40 Jahren unternehmen auch die Missionsgesellschaften große Anstrengungen, dass diese Verheißung erfüllt wird. Dass nicht 5 Missionsgesellschaften unter einem Volk arbeiten, sondern sie sich die Mission, diese Völker aufteilen. Und dass dieser Auftrag oder diese Verheißung von Jesus, dass die Botschaft von Jesus tatsächlich in der ganzen Welt allen Völkern verkündigt wird, dass diese Situation dann möglichst bald eintritt. Und es geht da auch nicht darum, dass die ganze Welt zum Glauben kommt, sondern dass in allen Völkern von Jesus gehört wird. Und dass alle Völker die Chance haben, ein Leben mit Jesus zu beginnen, dass es in allen Völkern eine Gemeinde gibt. Und da sind wir ja in ganz spannenden Zeiten. Größte Erweckung der Kirchengeschichte ist in unserer Zeit. Dummerweise halt nicht in Europa. Die nächsten Verse, da geht es dann um die Zerstörung des Tempels. Das schauen wir uns am Freitag an. Die Antwort 7, die Jesus gibt, niemand wird das Kommen des Menschensohns übersehen. Wer da also ein bisschen Sorge hat, kriege ich das wirklich mit. Der kann gelassen bleiben. Jesus macht an der Stelle mit verschiedenen Bildern deutlich, es wird so deutlich und so eindeutig sein, wenn ich wiederkomme, das kriegen alle mit. Muss man keine Angst haben, dass man das nicht mitbekommt. Und jetzt geht es um die Frage, was können wir nicht wissen? Und die Experten unter uns, die wissen das schon. Die Antwort 10, den genauen Zeitpunkt kennt niemand als der Vater im Himmel. Den genauen Zeitpunkt kennt niemand als der Vater im Himmel. Doch wann, so sagt Jesus, jener Tag und jene Stunde sein wird, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Jesus gibt die eindeutige Antwort, niemand kennt den genauen Zeitpunkt. Wenn der Vater im Himmel das Go gibt, dann wird Jesus zum zweiten Mal auf diese Welt kommen. Ganz einfach. Man braucht kein Buch kaufen, wo irgendjemand berechnet, wann das sein wird. Das ist eine Irrlehre. Wer jetzt die Antwort 8 und 9 vermisst, der ist herzlich eingeladen, am kommenden Freitag dabei zu sein. Da gibt es die Antwort auf diese beiden Fragen. Aber es gibt noch eine Bonusantwort. Jesus gibt sogar noch eine Antwort drauf. Die Antwort Nummer 11. Jesus kommt zum zweiten Mal, wenn kaum jemand, vielleicht sogar niemand mehr damit rechnet. Bei der Wiederkunft des Menschensohns, da redet er über sich in diesem Wort aus dem Danielbuch. Aus dem Alten Testament ist es eine Bezeichnung für den Gesalbten Gottes. Bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es sein, wie in den Tagen Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegrafften. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Weil das so ist, sagt Jesus nochmal ausdrücklich zu seinen Jüngern und zu uns, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Es wird für viele Menschen komplett überraschend sein. Sie leben wie immer vor sich hin und dann plötzlich kommt das Ende. Und vielleicht werden sogar viele Christen überrascht sein, weil sie nicht in dem Bewusstsein leben, dieser Wachsamkeit, stetig bereit zu sein, vor Jesus zu treten. Sie sind zu sehr mit alltäglichen Dingen beschäftigt, mit dem nächsten Handy, das ich mal kaufen will, oder mit dem Häuslersbauer oder mit was auch immer. Und plötzlich kommt Jesus wieder. Die alltäglichen Dinge nehmen auch viele Christen so in Beschlag, dass sie die Ausrichtung ihres Lebens auf Jesus immer wieder ein bisschen beiseite schieben, dass es in den Hintergrund tritt und dass bei manchen sich der Glaube in diffuse Nebelschwaden auflöst. Und darum beschreibt Jesus das vielleicht so eindrücklich. Der Riss, die Erwählung geht mitten durch den sogenannten Alltag hindurch. Die einen sind dabei, die anderen bleiben zurück. Fassen wir nochmal zusammen. Genau, das Beispiel für Noah, Business as usual, kaum jemand rechnet damit. Fassen wir nochmal zusammen. Wir sollen keine Angst haben vor dem, was kommt, weil wir wissen, wer kommt, nämlich Jesus. Gelassen bleiben, weil wir wissen, wer kommt, nämlich Jesus. Jeder wird es sehen. Wir müssen keine Sorge haben, dass es an uns vorbeigeht. Jeder kriegt es mit. Da geschieht nichts im Verborgenen. Es gibt nicht Eingeweihte und Nicht-Eingeweihte. Das ist immer so ein Versuch von irgendwelchen Sektierern, Menschen auf ihrer Seite zu sehen, indem sie irgendwelche Gerüchte verbreiten und denken, ja, wir sind die Eingeweihten, wir wissen es wirklich, wir wissen, wer hinter Corona steckt, wir wissen die heimliche Weltregierung und so weiter. So ein Quatsch, was man die letzten Jahre immer wieder gehört hat. Nein, da geschieht nichts im Verborgenen, wenn Jesus wiederkommt. Und wir sollten keinen Verschwörungstheorien auf den Leim gehen. Manche Christen beschäftigen sich ja leider mehr mit dem Thema Endzeit oder mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, als damit, wie man Menschen für Jesus gewinnen kann. Unser Auftrag bleibt bis zum Schluss, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist das Entscheidende. Und Jesus soll uns dabei finden, wie wir damit beschäftigt sind und nicht mit irgendwelchen Verschwörungs- oder Endzeittheorien. Wir sollen nicht gedankenlos vor uns hinleben, sondern realistisch sein. Das biblische Wort für realistisch sein ist nüchtern sein. Wir sollen also nicht besoffen vor den Angeboten unserer Welt vor uns hinleben oder durch unser Leben torkeln, sondern nüchtern und realistisch unsere Welt anschauen und jederzeit auf das Kommen von Jesus vorbereitet sein. Wir sollen nicht erst, wenn Jesus morgen wiederkommt, überlegen, wem kann ich noch vergeben, mit wem sollte ich mich noch versöhnen, sondern jederzeit vergebungsbereit und versöhnungsbereit leben. Wir sollen nicht erst dann beginnen, entsprechend der Bibel zu lesen, wenn Jesus morgen wiederkommt, sondern jederzeit die Bibel als unsere Lebensgrundlage zu nehmen. Die ganze Bibel. Nicht nur das, was aus unserer Tradition heraus betont wird. Wir sollen nicht erst dann unsere Finanzen im Sinn von Jesus klären und ordnen, wenn er kurz vor der Tür steht, sondern immer und jederzeit meinen Besitz, mein Geld, mit dem so umgehen, wie Jesus es sagt. Und wir sollen, so wie ich es gesagt habe, nicht erst dann andere zu Jesus einladen, wenn er morgen vor der Tür steht, sondern immer und alle Zeit Gelegenheiten suchen, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Also jederzeit bereit sein für das Kommen von Jesus und trotzdem mit beiden Beinen in der Welt, in der Gesellschaft leben und sich nicht in ein frommes Ghetto zurückziehen. Bis er wiederkommt, soll allen Völkern bezeugt werden, dass Jesus Realität ist. Amen. Ich würde gern beten, ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus, hab du Dank für das alles, was du uns gesagt hast über die Zeit, wenn du wiederkommst. Dass du uns vieles enthüllst in deinem Wort, offenbarst. Und ich danke dir, dass wir keine Angst haben brauchen. Dass wir gelassen auf deine Wiederkunft schauen können. Dass wir keine Angst haben brauchen vor dem, was kommt, weil wir wissen, wer kommt, nämlich du. Und dass wir nicht spekulieren brauchen, sondern so leben, dass wir jederzeit dir gegenübertreten können. Und ich bitte dich immer wieder auch, dass wir noch Menschen mitnehmen können, dass die Menschen um uns herum, dass es nicht zu dieser Trennung kommt, dass wir mitgenommen werden, andere bleiben zurück, sondern dass wir möglichst einen großen Beitrag leisten können, dass mehr Menschen mitgenommen werden, dann, wenn du wiederkommst. Danke für die Hoffnung, die mit dem Advent begründet ist, die Hoffnung auf dein zweites Kommen und dass dann ein Ende sein wird mit allem Leid, mit allem Geschrei und dass du jede Träne abtrocknen wirst.